1450. Johannes Gutenberg erfindet den Buchdruck. 1880. Die erste funktionsfähige Schreibmaschine kommt auf den Markt. Ja, da kommt mal wieder das H. Dollar drücken. 1926. Es gibt erste Telefone in Zügen. Ja. Und vielleicht auch bald funktionierendes Internet. 1957. Der erste Satellit wird ins All geschickt. Ganz oben. Ja. Ja, jetzt könnte ich noch lange so weitermachen, denn die Digitalisierung, die geht weit zurück und entwickelt sich immer mehr. Da gibt es ganz viele wichtige Daten, was da alles erfunden wurde und dann möglich war. Aktuell ist das Thema ja wieder präsenter denn je. ChatGPT schreibt plötzlich Aufsätze und ganze Bücher für uns. KI ahmt unsere Stimmen 1:1 nach. Ja, und plötzlich sprechen wir Portugiesisch. Und Roboter werden uns Menschen ähnlicher. Gerade im Gesundheitssektor, da gibt es immer wieder neue Technologien, die sowohl Pflegende als auch Pflegebedürftige unterstützen. Was gibt es hier Neues? Und wie verändert sich mit innovativer Technik unser Leben? Das hört ihr jetzt. Zwei interessante KI-Projekte, die stelle ich euch vor. Und ich bin Ralf Potzus. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.
Bei mir ist Professor Uli Fischer. Er ist der Leiter der Stabsstelle Klinische Pflegeforschung und Qualitätsmanagement am LMU-Klinikum in München. Uli forscht mit seinem Team zu neuen Technologien in der Patientenversorgung. Hallo Uli.
Ja, hallo Ralf. Grüß dich.
In deinem Beruf arbeitest du ständig an neuen Entwicklungen und Technologien. Was fasziniert dich daran?
Also ganz intrinsisch kommt sicher aus der Kindheit. Ich war immer so ein Spielkind, viel Legotechnik, viel gebaut um einen rum. Und dann eben so die Assoziation mit dem Feld, in dem ich eben graduated, sagt man, meine Abschlüsse gemacht habe im Bereich der Pflege, im Bereich der Gesundheitsversorgung. Und insofern hat sich das ganz gut ergeben, dort irgendwie mit Technik zusammenzuarbeiten. Pflege ist ein insgesamt sehr technisches Feld, das glaubt man von außen immer nicht so. Aber Pflege beschäftigt sich jeden Tag mit Technik. Wenn du auf einer Intensivstation mal, musst du in so einem Patientenzimmer erstmal den Patienten suchen, weil um ihn rum tausende verschiedene Geräte und Apparaturen stehen. Und insofern hat mich Technik immer fasziniert und das ist natürlich jetzt ein Glücksfall mit so einer großen Forschungsarbeitsgruppe an Technologieimplementierung im Bereich Gesundheitsversorgung zu forschen zu können.
Hat sich eigentlich seit Lego-Technik gar nicht so viel verändert bei dir?
Ja, mal ein bisschen weg davon, jetzt wieder hin dazu.
Das LMU-Klinikum in München hat unter anderem die beiden Projekte Mobistar und Response ins Leben gerufen. Beide Projekte, die stellen wir jetzt mal vor. Beginnen wir doch mal mit Mobistar. Ich habe dann irgendwie immer Movistar. Aber das ist nur mein persönlicher Ohrwurm. Worum geht's da genau? Vielleicht kannst du das erklären.
Ja, jedes Forschungsprojekt in Deutschland und glaube sogar weltweit braucht ein gewisses Akronym. Es gibt Akronym-Maker im Internet, das heißt, du kannst dir diese lustigen Akronyme, die diese Assoziation bei dir hervorrufen.
Klappt ja, ich habe gleich einen Ohrwurm.
Hat super geklappt, genau. Das war unsere, wie soll ich sagen, erste Idee dazu. Nee, letztlich sind es Forschungscalls, in dem Fall vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, also es ist Steuergeld, das ausgerufen wird, wo sich Forscherinnen und Forscher Einrichtungen der Forschung bewerben können, in der Regel kompetitiv. Das heißt, man bewirbt sich mit Ideen, mit verschiedenen und bestimmte Gutachtergremien wählen dann aus, welche Forschungsidee gut ist und zielführend und vielleicht gewinnversprechend und forschungsförderlich sein kann. Und wir haben da Glück gehabt. Wir sind in einem Call 2019, glaube ich, war noch vor der Covid-Pandemie, aufgerufen worden, uns zu bewerben und haben uns dann auch beworben. Und Mobistar ist ein Projekt gewesen, in dem sich, das sind in der Regel Konsortien, also man forscht nie alleine und insofern ist es immer ein bisschen schwierig, wenn dann einer alleine dazu befragt wird, aber irgendwer muss den Hut aufhaben, in dem Fall war das ich, sich zu bewerben für eben in so einem Konsortium mit einem Technikpartner zusammen. Das ist der Roboterhersteller in diesem Fall gewesen, die einen Prototypen eines Bewegungs-Mobilisationsroboters entwickelt hatten, mit dem man Patienten, schwerst kranke Patienten, die nicht bei Bewusstsein sind, die beatmet sind, die auf einer Intensivstation liegen, die auch katecholaminpflichtig, also wirklich selbst nicht kreislauferhaltend leben können, selbst nicht atmend leben können, müssen trotzdem mobilisiert werden. Man weiß um extrem viele Vorteile pathophysiologisch, für Frühstmobilisation, also wenn diese Leute sich bewegen, sie können sich aber selber nicht bewegen, also muss man das von außen tun. In der Regel kommen dort dann Physiotherapeuten 2-3 Mal täglich und bewegen diese Leute durch. Und diese Firma hat einen Roboter entwickelt, der das im Bett machen kann mit diesen Leuten. Und das ist sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr schwer, wenn Patienten sehr schwer sind und keinen Muskeltonus haben. Und wir haben dann versucht, das erste Mal überhaupt, soweit wir wissen, weltweit dieses System einzusetzen und die Patienten im Bett zu bewegen, obwohl sie nicht bei Bewusstsein sind.
Das stelle ich mir ja auch ungeheuer kompliziert vor und auch so gleich wieder so ein bisschen gefährlich, wenn der Roboter beim Rumdrehen gar nicht merkt, wie sich da vielleicht irgendwelche Kabel verdrehen oder man ungünstig auf der Hand liegt auf einmal.
Das ist es in der Tat. Also ich habe auch die ersten Nächte, als wir die ersten Patienten da eingeschlossen haben, nicht so gut geschlafen. Aber es ist niemand was passiert. Das, glaube ich, kann man gleich vorwegnehmen als Ergebnis. Es ist nichts Schlimmes oder Böses mit den Patienten passiert. Die Patienten sind alle gut aus dieser Therapie herausgegangen, teilweise gesund, sehr gesund aus dieser Therapie herausgegangen, wobei es jetzt nicht, also deren Gesundung nicht ausschließlich an dieser Therapie lag. Aber wenn du das erste Mal machst, ja, das ist wie den ersten Satelliten in den All schießen. Irgendwann muss man es halt tun und gucken, ob es funktioniert. Und hier haben wir es auch getan und es hat funktioniert.
Und es hat ja auch ungeheuer den Angestellten geholfen, weil sie eben jetzt nicht diesen Bewegungsdruck überall hatten. Weil das ist ja sowieso schon sehr intensiv, dauerhaft beatmete Menschen zu betreuen.
Das ist es in der Tat. Wir haben eben verschiedene Dinge uns angeguckt, wie man das so macht in Forschungsstudien. Also wir haben uns überhaupt mal die Implementierung angeguckt. Wie kriegt man so ein technisches Gerät bei eben schon vielen anderen Geräten, Dialysemaschinen, Beatmungsmaschinen, ECMO, also extrakorporale Oxygenierung, also letztlich sozusagen Lungenersatztherapiemaschinen. Wie kriegt man die überhaupt noch in die Box, in das Zimmer? Wie kriegt man das ans Bett? Wie können wir das eben mit den ganzen Kabeln, mit den ganzen Schläuchen handhaben? Also so diese Feasibility, sagen wir, also diese Machbarkeit muss man sich immer angucken. Ist das überhaupt machbar, geht das, ja, real überhaupt? Da muss man sich angucken, wie gehen die Leute damit um. Also wir haben uns Ärzte, Pflegekräfte angeguckt, auch Angehörige natürlich, wenn die plötzlich zu Besuch kommen und da steht irgendwie so ein Roboterbett drin und der Patient wird da durchbewegt. Das ist erstmal für die natürlich interessant oder strange, weil sie das nicht gewohnt sind. Die wurden vorher aufgeklärt natürlich darüber und wussten Bescheid, aber das ist erstmal neu. Und dann guckt man sich natürlich auch die Outcomes an. Also man guckt sich an, ist das für den Patienten jetzt besser als so ein Physiotherapeut, Physiotherapeutin 2-mal am Tag oder ist es schlechter oder gleich gut und eben passieren Schädigungen. Also du musst dich da in verschiedenen Ecken sozusagen Forschungsdaten erheben. Braucht der Patient mehr Schmerzmittel in der Therapie als ein vergleichbarer Patient? Braucht der Patient mehr Beatmung als ein vergleichbarer Patient? Also man vergleicht dort immer konventionelle Therapieformen mit neuen Therapieformen.
Und nun bist du Forscher, das heißt, du löst Probleme, guckst dir Dinge an, veränderst sie. Bleiben wir mal bei diesem speziellen Beispiel mit den Kabeln, wenn der Patient, die Patientin umgedreht wird. Wie löst man denn das Problem? Weil es werden ja dann auf jeden Fall Kabel hin und her bewegt. Also wie habt ihr das Problem in den Griff gekriegt?
Genau, also solche Dinge musst du letztlich mit sehr schnellen, man spricht von sogenannten Iterationszyklen, also Veränderungszyklen der Technik, häufig Software-, Hardware-Problematiken, aber auch Ablaufproblematiken. Wir haben den Patienten nicht gedreht. Also diese Form von Lagerung, die du vielleicht im Kopf hast, das tun wir nicht, sondern es geht um Mobilisation, also wirklich das Bewegen von Beinen, Knien, also eine letztlich das, was wir jeden Tag tun, eine Steh-Geh-Bewegung ist für den Patienten ja schon über Wochen, zum Teil Monate unmöglich. Die Patienten liegen einfach auf dem Rücken, auf der Seite, wie du sagst, gelagert. Der Roboter konnte dem Patienten die Füße bewegen, also sprich, man konnte die unteren Extremitäten bewegen und gleichzeitig konnte das Bett vertikalisiert werden, also aufgestellt werden bis zu 80 Grad, also fast wirklich gerade stehend, was für diese Patienten ein absolutes Novum ist. Normalerweise stehen diese Patienten ja monatelang nicht, weil sie nicht aufsitzen können, weil sie nicht bei Bewusstsein sind. Und gleichzeitig haben sie Schritte gemacht. Also der Roboter hat sozusagen die Beine bewegt, wie wenn du im Bett gehen würdest. Und da haben wir auch viele Probleme lösen müssen, ja, also Safety, Sicherheitsproblematiken sozusagen, die wir lösen müssen, weil eben die Knie bewegt werden, die Unterschenkel bewegt werden, wie stark wird das abgespreizt, abgestützt, wie groß sind die Range of Motion, sagt man, also die Bewegungsfähigkeit der Gelenke etc. Wir haben am Anfang mit Polstern gearbeitet für die Fersen und das funktionierte nicht richtig. Dann haben wir so entsprechende Schuhe entwickelt mit einem Schuhhersteller zusammen, die in dieses System gut gepasst haben, dass die Fersen eben besser gegriffen werden konnten. Also da musst du sehr schnell iterieren, sagt man. Also immer wieder neue Entwicklungen vorwärts bringen in kurzer Zeit, damit eben diese Machbarkeit überhaupt ermöglicht ist.
Ihr wart die Ersten, die das jetzt erfunden und umgesetzt haben. Wie ist der Stand heute? Wird das schon bei sämtlichen Menschen eingesetzt und wie hat sich's weiterentwickelt?
Davon sind wir weit entfernt. Also die Firma, deshalb macht man das zusammen eben mit der Entwicklerfirma. Die Firma, die dieses System entwickelt hat, entwickelt dieses System aktuell weiter. Man muss da auch so ein paar Dinge noch, das klingt jetzt alles sehr, sehr simpel. Ja, man nimmt das Gerät, das ist ja fertig entwickelt, man stellt es rein, man schaut sich da ein paar Dinge an, man bewegt die Patienten. Das ist so einfach nicht, sondern grundsätzlich geht es erstmal darum, es war schon sehr schwierig, überhaupt Patienten auszuwählen. Man weiß in der Regel nicht, wann ein Patient intensivpflichtig wird. Und eine Ethikkommission in Deutschland erlaubt keine Forschung am Menschen, wenn der Patient vorher nicht eingewilligt hat. Das heißt, du musst vorher wissen, welcher Patient wird intensivpflichtig. Deshalb haben wir das beispielsweise nur bei Patienten durchgeführt, von denen wir wussten, dass sie irgendwann auf Intensivstation landen werden. Das sind in der Regel transplantierte Patienten, bei denen man vorher weiß, okay, ich sehe den Patienten vorher einmal und wenn er ein neues Organ erhält, eine große, umfassende OP, dann kommt er mal für ein paar Tage, Wochen auf Intensivstation. Diese Leute wussten vorher, dass sie an dieser Studie teilnehmen, sie haben eingewilligt. Das heißt, es waren keine akut verunfallten Leute, die jetzt heute irgendwie auf der Straße verunfallen und morgen auf Intensivstation liegen. Ja, das geht einfach nicht, das kann man nicht machen, das ist auch forschungsethisch nicht darstellbar. Das ist das Erste. Das heißt, es waren Patienten, die wussten, worauf sie sich einlassen. Es war elektiv, also eine bestimmte Auswahl Fehler hast du in der Systematik. Und das Zweite ist, das System war nicht unbedingt genau für dieses Klientel gebaut, sondern war eher für Langzeitmobilisation angelegt auf Rehabilitationsbereich. Für diesen Fokus entwickelt die Firma das System im Moment weiter. Dort ist das System auch extrem breit im Einsatz. Also diese Firma hat inzwischen nicht mehr nur Prototypen, sondern Kleinserien von mehreren hundert Stück von diesem Roboter gebaut, die auf Reha Einrichtungen, das sind in der Regel keine Unikliniken, sondern eben fortführende Einrichtungen, also Reha-Kliniken im Einsatz sind. Dort kann es eben inzwischen sicher und zielgerichtet eingesetzt werden, weil wir es getestet und für gut befunden haben. Das ist letztlich das gute Ergebnis dieser Studie.
Das heißt also, in Bälde könnte es immer mehr Menschen geben, die vom Roboter wieder mal bewegt werden, wenn sie es sonst nicht können.
Genau. Das ist für spezielle Patientengruppen mit speziellem Fokus, ist das im Moment gut darstellbar. Jetzt geht es um diese Themen eben Prozesshaftigkeit. Wer bezahlt das dann? Ein Physiotherapeut, Physiotherapeutin wird rezeptiert, wird bezahlt. Kennst du von dir selber auch, wenn du irgendwie irgendwo Schulterprobleme hast oder so und die soll wieder besser beweglich werden, gehst du zum Arzt und der verschreibt dir entsprechende Therapie. Die Krankenkassen sind im Moment noch nicht bereit, Robotermobilisation zu verschreiben. Und insofern ist das der nächste Schritt.
Mal kurz die Roboterrechnung einreichen und gucken, was passiert bei der Krankenkasse. Wir hatten schon zwei Podcast-Folgen zum Thema KI in der Pflege. Da haben wir von Professor Oliver Bendel gehört, wie Roboter die Pflege verändern. Schon jetzt. Du hast auch gerade wieder ein neues Beispiel gebracht. Hört gerne mal rein in die beiden Podcast-Folgen. Ein Thema war da auch die Akzeptanz von Pflegebedürftigen und auch Pflegenden selbst. Ein Ziel eures Projektes Mobistar ist ja ebenfalls, die Akzeptanz und die Nutzung des robotischen Systems zu erhöhen. Welches Feedback gibt es da?
Wir haben ja inzwischen sehr, sehr viele bei mir in der Arbeitsgruppe, sehr, sehr viele Projekte zu eben Nutzung neuer Technologien in der Pflege gemacht und wie du sagst, Akzeptanz und auf beiden Seiten, also auf Patienten-, Angehörigenseite, aber auch auf Pflege-Durchführenden, also Pflegefachkraftseite, ist immer eine wichtige mitlaufende Fragestellung und ehrlicherweise, unsere Ergebnisse sind da sehr, sehr eindeutig. Sowohl Patientinnen als Patienten als auch Pflegefachkräfte finden neue Technologien in der Regel sehr, sehr spannend und auch häufig hilfreich, erleichternd. Es ist immer eine Frage der Implementierung. Es ist eine Frage, wie man die Leute an sowas heranführt. Wir haben Projekte zu KI, zur Wunderkennung bereits vollzogen. Wir haben Projekte eben, das Response-Projekt ist ein Service-Robotik-Projekt, wo ein Service-Roboter rumfährt und dir Sachen bringt in der Klinik, also dem Patienten Sachen bringt. Da gab es ganz lustige Anekdoten, als dann plötzlich die Pflegekräfte dem eine Weihnachtsmannmütze aufgesetzt haben, diesem Fahrroboter, diesem Service-Roboter, weil sie ihn als Teil des Teams, er hat einen Namen bekommen, sie haben lustige Augen aufgeklebt. Also das wird hochgradig akzeptiert.
Ja, dann bleiben wir doch gleich beim Response-Projekt. Erklär uns bitte mal genau, was das ist.
Das Response-Projekt war auch ein Forschungsförderlinienprojekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, das finanziert wurde darüber. In diesem Projekt haben wir versucht, zwei bestehende Systeme, die es schon gab, das war so ein bisschen später, dann eben zu Beginn der Covid-Pandemie, erinnern sich vielleicht manche noch, alle Hotels wurden natürlich mehr oder weniger geschlossen und es gab in Hotels bereits, ich hatte das auch selber in Zürich schon mal gesehen, einen Service-Roboter, der auf den Etagen, auf den Hoteletagen rumfährt und dir abends noch statt einer Minibar irgendwie, wenn du noch einen Drink nehmen wolltest oder wenn du deine Zahnbürste vergessen hattest oder noch einen Schokoriegel kauen wolltest, diese Sachen vor die Tür gefahren hat. Das ist, stellt man sich vor, wie so einen kleinen Kühlschrank, der auf Rädern ist, der autonom rumfährt und Dinge von A nach B bringt. Den kann man anrufen. Ja, dann wird man eben zu einer Dings geleitet, zu einer Servicezentrale beziehungsweise halt zu einer automatisierten Annahme und sagt, man ist im Zimmer so und dann bringt das Gerät, fährt vor die Tür, meldet sich per SMS oder WhatsApp-Nachricht auf deinem Handy, ich stehe jetzt vor deiner Tür, öffne die Schublade und man nimmt sich dann das raus, man bezahlt per PayPal und das ist es. Und dieses System fanden wir eigentlich echt spannend und haben uns gedacht, das wäre eigentlich ganz gut, das auch in der Klinik anzuwenden. Es gab allerdings keine Interfaces, also es gibt keine Möglichkeit, dass Patienten auf diesen Roboter in der Klinik zugreifen. Und dann brauchten wir noch ein IT-System, das sozusagen die Konnektion ermöglicht hat. Das ist ein weiteres IT-System, das wir damit integriert haben. Und wir waren dann nach einem guten Jahr Forschung so weit, dass wir gesagt haben, jetzt können wir das auf einer Normalstation. In dem Fall haben wir eine Station ausgewählt, wo Patienten mit speziellen Krebserkrankungen, Schilddrüsenkrebserkrankungen, Leberkrebserkrankungen behandelt werden. Das ist eine nuklearmedizinische Station gewesen. Die Patienten sind in der Regel sehr, sehr selbstständig, also können aufstehen, können gehen, bekommen aber für die Zeit, in der sie bei uns sind, eine Radiojodtherapie, also entsprechend sind sie radioaktiv verstrahlt, würde man sagen, für einen gewissen Zeitraum, dürfen keinen Kontakt zur Außenwelt haben und ehrlicherweise sind die da 24/7 halt in ihrem Zimmer mehr oder weniger gefangen, ja, um diese Therapie über sich ergehen lassen zu müssen, damit ihre Krebszellen absterben. Und auf diesen Stationsfluren haben wir diesen Roboter eingesetzt, um eben möglichst Kontaktreduktion zu machen. Also sprich, dass wenn die jetzt irgendwas zu trinken, zu essen brauchen, wie auch immer, die Patienten, dass die möglichst wenig Kontakt zu Pflege- und Versorgungskräften, Assistenzkräften bekommen, weil diese Patienten eben für diese Zeit strahlen. Und zum Zweiten aber auch, dass auch so ein bisschen ein, ja, so, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen fancy Entertainment passiert, ja. Denen ist ein bisschen langweilig, man kann da nicht viel tun auf dieser Station, außer rumsitzen und lesen und das klingt jetzt für uns wie das Paradies, aber wenn man das mal 7 Tage macht, ohne sich bewegen zu dürfen, ist es nicht so spannend. Und dann haben wir das eben kombiniert und das hat extrem gut funktioniert. Also auch ältere Patienten, die kein eigenes Smartphone hatten, die wir mit dem Smartphone ausgestattet haben, haben sich einfach an ihrem Bett, war so ein QR-Code, den hast du gescannt, dann hat das System erkannt, ah, da ist jetzt im Bett Platz so und so, ein Herr so und so oder eine Frau so und so. Und dann bist du in diese Umgebung, in diese App-Umgebung geleitet worden, wo es eben vorkonfigurierte Menüs gab, in denen man eben wählen konnte, okay, ich hätte jetzt gern das oder das oder mir fehlt das oder das, bring mir ein Buch, bring mir eine Zeitschrift, bring mir das. Und dann hat sich der Roboter gemeldet, wenn er vor der Tür stand und gesagt hat, in Schublade 3 findest du deine Zeitschrift. Und dann konnten die auf den Flur raustreten, aus der Schublade das Ding entnehmen oder die Sache entnehmen und wieder schließen und wieder zurück ins Zimmer gehen. Das hat extrem gut funktioniert.
Das ist so klasse. Und gucken wir mal in den normalen Alltag, ins Krankenhaus, in der Arztpraxis. Da musst du dann erstmal mit dem Klemmbrett die 2 Seiten Zettel ausfüllen, was du schon 10.000 Mal gemacht hast mit deinen ganzen Kontaktdaten und so weiter. Und hier fährt dann einfach schon mal der Roboter vor, der via QR-Code vorher angetickert wurde. Ist das also auch wirklich in Deutschland schwer vorstellbar, die digitale Zukunft, die Hilfe für die Menschen, die im Pflegebereich arbeiten und vor allem auch für die Patientinnen und Patienten, denen dann ja auch wirklich geholfen wird bei der Verstrahlung, bei der Isolation, ein absoluter Vorteil?
Ja, auch das muss man wieder, was ich hier erzähle, ist sozusagen in 5 Minuten.
Okay, es kommt nicht. Verdammt, ich habe mich so drauf gefreut, Uli. Ja.
Wenn es so leicht wäre, müssten es keine Forscher tun, können es jeder. Nee, ich erzähle gerne mal so 1-2 Anekdoten. Also ich bin wirklich auf allen Vieren mit Gaffertape auf dem Stationsfluren mit Mitarbeitern entlang gerobbt und habe irgendwelche Edelstahl-Wischkanten abgeklebt, damit der Roboter navigieren kann. Wir haben mit unserer IT zusammen, die wirklich klasse ist, die ganze alte 70er-Jahre-Station gebaut in den 1970er-Jahren mit WLAN-Routern und Access-Points ausgestattet an der Wand, weil wir dort kein vernünftiges WLAN hatten, flächendeckend, um den Roboter zu... Also das muss man sich schon sehr hands-on vorstellen. Das ist nicht flächendeckend morgen, ich schiebe die Geräte da rein und übermorgen funktioniert das alles. Wir müssen da an vielen Ecken ansetzen, Krankenhausbauverordnung, überhaupt Ausstattung. Man plant jetzt neue Krankenhäuser, immer noch ohne elektronische Türen. Also das, jeder Roboter stoppt an jeder Tür. Es gibt einfach keinen Roboter, der Türen öffnen kann.
Ja, und schon bei dem Wort Krankenhausbauverordnung, da weißt du doch schon, es kann niemals funktionieren in diesem Land, oder? Kriegen wir das hin?
in der jetzigen Geschwindigkeit und ich denke mit der jetzigen Einstellung diesen Dingen gegenüber, da sind wir Deutschen schon eher schwierig im Sinne Bedenkenträger. Ich habe viele Jahre auch immer wieder im Ausland gearbeitet und geforscht. Es gibt bessere Forschungsumfelder, wo man offener und technologiefreundlicher ist, auch gegenüber Fails, wenn mal was nicht klappt, deutlich offener ist. Wir Deutschen, glaube ich, neigen so ein bisschen dazu, alles immer vorneweg schon jedes Risiko abwälzen und abstellen zu wollen, was sicherlich manchmal sinnvoll ist. Ich möchte das gar nicht irgendwie, arbeite ja immer noch hier, lebe hier. Also das scheint schon auch einen guten Aspekt zu haben, aber es ist insgesamt schon mühevoll manchmal, ja.
Jetzt habt ihr ja aber gute Ergebnisse mit auch zum Beispiel diesem Forschungsprojekt eingefahren. Was sind denn da die Ergebnisse und wie geht es dann weiter? Weil dann müssen ja auch Entscheidungsträger, Entscheidungsträgerinnen sagen, ey ja, das ist ja klasse. Ihr habt sogar so ein altes 70er-Jahre-Krankenhaus irgendwie so umfunktionieren können, dass da Roboter durch die Gegend fahren können und Menschen helfen.
Genau, also unser Job ist wirklich hier so meilensteinmäßig. Also ich mochte dein Intro mit Sputnik. Irgendwann ist es heute der erste Satellit. Heute kümmert sich kein Mensch mehr drum, was der erste Satellit war und wie komplex sozusagen es war, den herzustellen in irgendeinem Forschungslabor, sondern letztlich kannst du dir heute wahrscheinlich einen selber drucken und hochschießen, wenn du ausreichend Geld dafür hast. Es wird alles sehr viel einfacher über die Jahre, wenn es mehrfach iteriert ist, also immer wieder neu gebaut wurde. Und so sehen wir uns auch. Also wie geht's weiter mit den Robotern? Die Firma, die den Roboter herstellt, hat ihn inzwischen mehrere hundertfach verkauft. Natürlich sind die auch wieder jetzt nach der Covid-Pandemie zurück in ihr Kerngeschäft, in die Hotellerie oder in irgendwelche Flughäfen, Terminals etc. Aber sie haben sozusagen Healthcare als speziellen Sektor in ihre Firma implementiert. Das System, wie wir es hatten, mit Schubläden, die automatisch öffnen, oben ein riesen Touchpad, sehr schwer zum Kühlen, zum Heizen, ist weiterentwickelt worden. Das heißt, mit diesem Gerät kann man inzwischen Laborproben gekühlt verfahren lassen, Blutprodukte gewärmt verfahren lassen von A nach B. Sehr viele Heime, Langzeitpflege, Einrichtungen haben das Gerät besorgt, um für ihre Bewohnerinnen und Bewohner Dinge bringen, verfahren zu lassen von A nach B. Also da ist ein eigener Sektor entstanden. Ja, so Transport Utility Vehicles heißen die. Also es gibt so Geräte, die eben Speisewägen, Essenswägen, Müllwägen von A nach B fahren inzwischen. Also das entwickelt sich sehr, sehr stark und sehr stringent weiter. Gibt es in der Industrie auch seit den 80er, 90er Jahren. Das ist jetzt nichts, also 1990er Jahren, das ist jetzt nichts. Das ist jetzt auch keine tolle Entwicklung, die wir neu auf den Weg gebracht haben, sondern aber die Anwendung in einem hochregulierten Bereich wie einem Krankenhaus, wo spezielle Hygieneanforderungen, spezielle Sicherheitsanforderungen etc. gelten, das war definitiv neu und auch die Integration. Man kann es ein bisschen weiterdenken. Lass mich noch ein, zwei Sätze sagen. Wir haben aus diesem System heraus einen sehr spannenden Forschungsansatz uns erdacht. Wir haben festgestellt, dass so ein Patient im Durchschnitt über einen Tag, also auf einer Station, die Patienten, die dort vorhanden sind, über einen Tag so zwischen 200 bis 1000 Anfragen stellen. Ja, sei es Anrufe, sei es Angehörige, sei es Patienten selbst, die irgendwie auf das Pflegepersonal einprassen.
So eine Station, Wahnsinn.
Auf einer Station. Und das muss in irgendeiner Form kanalisiert werden. Das prosselt jetzt so auf die Ärzte, die Pflegekräfte, die Servicekräfte dort ein. Das heißt, die werden angerufen, da wird geklingelt, da wird geklopft, da stehen Leute vor der Tür. Also wenn man das mal so misst, sind das unglaublich viele Anfragen und die sind völlig unkanalisiert. Und durch diese App konnten wir das erste Mal halt Anfragen kanalisieren im Sinne von, ja, da ruft jetzt jemand und möchte was zu trinken. Nee, da ruft jetzt jemand, dem geht's nicht gut, da muss ich jetzt vielleicht gleich hin. Und wenn du das digital abbilden kannst, wie wir das konnten, sondern nicht mehr so auf verschiedenen Ebenen, da steht jemand, da ruft jemand, da klingelt jemand, da telefoniert jemand, sondern alles irgendwie mal ins Digitale überträgt und sagt, ich kann das kanalisieren, dann kannst du es auch guiden, also irgendwo lenken in irgendeine Richtung und kannst sagen, naja, diese Anfrage, die kann vielleicht ein Roboter erledigen. Diese Anfrage geht zwar an eine Pflegefachkraft, aber das kann eigentlich eine Hilfskraft erledigen. Und diese Anfrage, das braucht auf jeden Fall eine Pflegefachkraft oder einen Arzt, weil das ist eine spezielle Anforderung. Da muss der oder diejenige wirklich gehen oder laufen. Und das ist jetzt so der nächste Schritt, das mal mittels KI kanalisieren, organisieren zu lassen, um dann auch diese Dinge zielgerichteter eben entsprechend guiden zu lassen.
Welche Projekte mit künstlicher Intelligenz im Gesundheitssektor sind denn aktuell noch in der Planung? Also wo geht die Reise jetzt so hin?
Wir machen gerade noch einen letzten Schritt, ein großes Projekt zur Wunderkennung. Sehr spannendes Projekt aus meiner Sicht, auch mit Riesenpotenzial. Du machst machst ein Foto von der Wunde. Also wir haben natürlich Wundexpertinnen und Wundexperten, extrem gut geschultes, ausqualifiziertes Personal, aber das sind nicht so viele. Ja, ich glaube, bei uns im Haus gibt es so 20 bei 3000 Pflegekräften und wir sind eine Uniklinik. Jetzt, wenn du dir das im ambulanten oder im Homecare-Sektor vorstellst, dann sind es da nicht mehr so viele. Und da machst du ein Foto von der Wunde und möchtest eigentlich wissen, was ist das für eine spezielle Wunde. Und Wunden werden extrem, also sind sich sehr ähnlich, werden aber häufig sehr unterschiedlich therapiert. Die einen brauchen eine trockene Auflage, die anderen brauchen eine feuchthaltende Auflage, die dritten brauchen eine saugende Auflage. Und du weißt eigentlich nicht genau, wie sozusagen so eine Therapie vonstatten geht. Pflegefachkräfte lernen das natürlich, Pflegehilfskräfte lernen das schon nicht mehr so richtig. Und ungelernte Kräfte, wie wir es ja auch in vielen Bereichen inzwischen ja haben, wissen das häufig vielleicht gar nicht. Und es gibt sozusagen die Möglichkeit inzwischen mit einer KI eine sogenannte Wound Detection zu machen, also eine Erkennung zu machen. Was sehe ich hier für eine Wunde? Und natürlich dann auch so eine Treatment Suggestion, also einen Behandlungsvorschlag zu machen. Und wir haben das jetzt mal für zwei sehr ähnliche Wundtypen, die sehr ähnlich aussehen, aber völlig unterschiedliche Therapie brauchen. Dekubitus und inkontinenzassoziierte Dermatitis, IAD abgekürzt. Und die KI, die wir entwickelt haben mit der Uni Essen zusammen, Uni Essen Duisburg zusammen, die haben die entsprechende KI-Modelle entwickelt, kann dir mit einer 99,9%igen Wahrscheinlichkeit sagen, was sie auf dem Foto sieht. Und das ist ein extrem guter Wert, den auch Menschen nicht erreichen. Und damit kannst du im nächsten Schluss natürlich dann ein Treatment anstoßen, also zu sagen, das und das wird jetzt damit behandelt. Und wir wollen das jetzt ausweiten, das Projekt, auf mehrere Wundarten, mehrere Wundtypen. Wir haben auch schon erste zarte Anfragen von Wundauflagenherstellern, also von Industrien, die entsprechende Wundauflagen herstellen, was man dann vorschlägt zur Therapie. Aber das ist, wie soll ich sagen, das alles noch Zukunftsmusik, genau. Aber das können wir inzwischen.
Aber Wahnsinn und sehr spannend und auch wieder sehr, sehr schön, dass das jetzt irgendwie möglich ist. Und 99,9% Trefferquote, das ist ja wirklich auch echt sehr, sehr gut. Also klasse, was da in der nächsten Zeit bei uns vom Fortschritt her, zum Beispiel jetzt in den Kliniken, weiterhin noch möglich ist. Und wie auch den Pflegenden geholfen werden kann, während sie ihre Arbeit verrichten.
Ja, das ist die Zielsetzung letztlich unseres Bemühens, zu gucken, dass man die Leute auch qualifikationsadäquat einsetzt. Ich glaube, Pflegefachkräfte sind extrem gut ausgebildete Kräfte, die eben häufig Dinge tun, für die sie zur Gänze überqualifiziert sind und die man zum Teil automatisch natürlich, zum Teil mittels Technologie, aber zum Teil eben auch mittels anderer Kräfte, die vielleicht weniger gut qualifiziert sein müssen, genauso gut abwickeln kann. Und ich denke, das ist die Zukunft.
Vielen Dank, Uli. Das sind interessante Projekte und ich finde es klasse, was mittlerweile technisch möglich ist mit KI, mit Robotern und dass der Mensch dabei immer mitgedacht wird.
Sehr gern.
Ihr könnt diesen Podcast aktiv mitgestalten. Nehmt euch einfach kurz Zeit für unsere Umfrage und da könnt ihr uns sagen, was euch gefällt, was ihr vielleicht vermisst und welche Themen wir hier unbedingt mal besprechen sollten. Eure Antworten helfen uns dann, den Podcast noch besser zu machen. Den Link zur Umfrage findet ihr in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Da könnt ihr dann anonym mitmachen, wenn ihr wollt. Ich bin schon ganz gespannt und freue mich auf euer Feedback. Ihr findet wie immer alle wichtigen Infos und Links zu Uli Fischer und seinen Forschungsprojekten zum Beispiel in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Wir sind mittlerweile ja schon in Staffel 5 von Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Bei über 100 Folgen sind viele spannende Themen und viele interessante Gesprächspartnerinnen und Partner zusammengekommen. Wenn ihr neu in unserer Community seid, ja, dann hört gerne auch mal in unsere ersten Folgen des Podcasts rein. Ihr findet sie alle auf euren Lieblings-Podcast-Plattformen und auf der Webseite der BGW. www.bgw-online.de/podcast. Macht bei eurer Podcast-App gerne einen Daumen hoch, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ich freue mich dann auf euch in der nächsten Folge. Bis dahin.
Ciao.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.